herzlich willkommen zum Sonderprogramm von Radio Prag, das heute im Zeichen des tschechischen Staatsfeiertags steht. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schulteis. Sie hören zunächst die Nachrichten. Auf einer Gedenkveranstaltung anlässlich der Studentenproteste gegen die nationalsozialistische Okkupation der Tschechoslowakei vor 64 Jahren sagte Premierminister Wladimir Spidla am Vormittag vor der Gedenktafel des damals ermordeten Studentenführers Jan Opletal, radikale Studenten seien imstande, die Öffentlichkeit wachzurütteln. Heute sei von Radikalismus bei den Studenten nicht mehr viel zu spüren, bemerkte Spidla. Weiter verwies der Premierminister auf die Zukunft Tschechiens im vereinten Europa und darauf, dass insbesondere junge Menschen und Studenten mit dem EU-Beitritt des Landes große Hoffnungen verbinden. Der Vorsitzende des Verbandes der Freiheitskämpfer, Jiří Zlatbertal, beklagte die von einigen Politikern unternommenen Versuche, die Geschichte zu fälschen und betonte die Wichtigkeit, den Geschichtsunterricht in Tschechien zu verbessern. Die Zeitzeugen seien bereit, hier Hilfe zu leisten. An der Gedenkveranstaltung nahmen auch damalige wie heutige Studenten und akademische Würdenträger teil. Präsident Václav Klaus schickte eine Grußbotschaft. Im mährischen Brno-Brünn gedachten an die 50 Menschen der Schließung der Hochschulen durch die Nationalsozialisten und der anschließenden Deportation von 173 Studenten in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Aufgrund der Ereignisse vor 64 Jahren wurde der 17. November zum Internationalen Tag der Studenten erklärt. Am heutigen Staatsfeiertag gedenken Politiker und Bürger Tschechiens außerdem des Beginns der sogenannten Samtenen Revolution, mit der im Herbst 1989 das kommunistische Regime in der damaligen Tschechoslowakei zu Fall gebracht wurde. An der Gedenktafel in der Prager Nationalstraße, wo vor 14 Jahren die gewaltsame Niederschlagung einer Studentendemonstration den Sturz des kommunistischen Regimes einleitete, werden traditionsgemäß Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Der tschechische Präsident Václav Klaus äußerte in einem Artikel für die Zeitung Mladá fronta Dnes die Ansicht, dass die Voraussetzungen für die politische Wende im Jahr 1989 von ganz gewöhnlichen Menschen geschaffen wurden. Er teile nicht die Meinung derjenigen, die diesen Menschen vorwerfen, nicht gegen das kommunistische Regime aufbegehrt, sondern vielmehr mit ihm kollaboriert zu haben. Nach seinem gestrigen Gespräch mit dem neuen Vorsitzenden der Christdemokratischen Volkspartei, Miroslav Kalousek, über die von der Regierung geplante Reform der öffentlichen Finanzen, hat Präsident Václav Klaus Gespräche mit weiteren Politikern angekündigt. Unter anderem will er mit Premierminister Wladimir Spidla über die umstrittene Finanzreform sprechen. Spidla sagte heute der Nachrichtenagentur ČTK, er habe bereits vor etwa einem Monat mit dem Präsidenten besprochen, dass ein diesbezügliches Treffen angebracht wäre. Soweit die Meldung. Durch das nun folgende Sonderprogramm zum 17. November begleitet sie Jitka Mládková.
Anlässlich des tschechischen Staatsfeiertages am 17. November wollen wir heute einen Rückblick machen auf die große Studentendemonstration, die an jenem Tag vor genau 14 Jahren die sogenannte Samtene Revolution ins Rollen gebracht und das Ende des kommunistischen Regimes eingeläutet hatte. Im zweiten Teil der Sendung steht dann die Frage im Mittelpunkt, warum eigentlich ausgerechnet die Studenten in der Tschechoslowakei einen so maßgeblichen Anteil am Sturz des kommunistischen Regimes hatten, im Gegensatz zu den übrigen sozialistischen Staaten, wo die Impulse hierfür eher von anderen gesellschaftlichen Gruppen ausgingen. Rundum waren die Machthaber des ehemaligen Ostblocks bereits gestürzt oder ins Wanken geraten. Erst eine Woche zuvor war die Berliner Mauer gefallen. In Prag waren nun die Studenten an Bord. Eine bewilligte, weil eigentlich antifaschistische Demonstration zum Gedenken an die Schließung der tschechischen Universitäten durch die Nazis im Jahre 1939 wurde 50 Jahre später zur Demonstration für die Freiheit überhaupt. Ein brutaler Polizeieinsatz forderte, so hieß es zunächst, einen Toten. Der Tote hatte einen Namen. Es handelte sich also nicht um ein x-beliebiges Gerücht rund um Schlagstöcke, Wasserwerfer und angebliche Opfer, sondern um einen konkreten 19-Jährigen, dem der Polizeieinsatz das Leben nahm. Ein Gerücht war es aber, wie sich bald herausstellte, glücklicherweise doch. vielleicht auch kein Gerücht, sondern gezielte Desinformation. Jedenfalls lebt der junge Mann. Heute ist er 33. Gerhard Schubert hat ihn aufgespürt und folgenden Beitrag gestaltet.
Die Sie hier hören, gehört Martin Schmid. Martin Schmid ist ein junger Prager Mathematiker. Sein größtes Hobby ist die von ihm gegründete Band Glätz, die sich an der jüdischen Glätzmermusik orientiert und in der er singt und Querflöte spielt. Darüber hinaus aber hat sich Martin Schmid auch auf ganz sonderbare und unfreiwillige Weise in die Geschichtsbücher geschrieben. Denn er ist der geheimnisvolle Tote der Samtenen Revolution des Jahres 1989, die am 17. November mit einer Studentendemonstration begann und innerhalb weniger Wochen das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei hinwegfegte.
Viele Menschen hierzulande können sich noch heute ganz genau an den Namen Martin Schmid erinnern, der sich damals wie ein Lauffeuer verbreitete, zunächst durch Prag und dann über den Äther durch das ganze Land und weit über die tschechoslowakischen Grenzen hinaus. An den Namen des damals 19-jährigen Mathematikstudenten, der angeblich bei einem Polizeieinsatz gegen die Demonstranten ums Leben kam, was sich später als die wohl kurioseste und auch rätselhafteste Falschmeldung jener Novembertage erwies. Radio Prag hat Martin Schmid nun, 14 Jahre später, ausfindig gemacht und um ein Gespräch gebeten. Hat er selbst an die damaligen Ereignisse ebenfalls eine so genaue Erinnerung?
No, poměrně jo, tak co se týče toho 17. listopadu, tak...
Im Großen und Ganzen ja. Was den 17. November betrifft, da war ich auf der Demonstration. Das war ein großes Ereignis, dass uns so eine Demonstration überhaupt erlaubt wurde. Wir haben uns alle sehr darauf gefreut und die ganze Sache war sehr aufregend. Es begann damit, dass wir uns im Universitätsviertel Albertdorf getroffen haben. Dort gab es einige Ansprachen, die aber keineswegs revolutionär waren oder zum Sturz des Regimes aufgerufen haben. Aber sie waren für die damalige Zeit recht kritisch. Danach hatten wir noch die Erlaubnis von Albertdorf auf den Vyšehrad zu gehen, wo es einen sehr bekannten Friedhof gibt, auf dem verschiedene große Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte begraben sind. Für einen weiteren Weg hatten wir dann keine Erlaubnis mehr. Trotzdem sind wir dann vom Vyšehrad weitergegangen, Richtung Wenzelsplatz, und aus irgendeinem Grund sind wir über die Nationalstraße gegangen, obwohl das nicht der kürzeste Weg ist.
A tam nám zatrasili cestu příslušníci.
Dort haben uns dann Angehörige der Staatssicherheit mit entsprechender Ausrüstung den Weg versperrt. Eine Weile sind wir vor den Absperrungen gestanden. Dann haben sie begonnen, uns die Rückzugswege abzuschneiden. Als sie dann auch die Nationalstraße, über die wir gekommen waren, absperrten, habe ich gemeinsam mit vielen anderen die Demonstration verlassen, über die letzte noch offene Seitenstraße. Erst später habe ich in westlichen Radiosendern gehört, dass schließlich auch noch der letzte Fluchtweg gesperrt wurde und dass die Leute, die noch vor Ort waren, von der Polizei zusammengeschlagen wurden. Aber da war ich nicht mehr dabei.
Dies alles, so Schmid, sei eigentlich nichts Neues gewesen. Auch früher habe es Demonstrationen gegeben und auch früher seien diese Demonstrationen brutal niedergeschlagen worden. Jedoch...
Zajímavý to začalo být až ten druhý den, kdy se začalo říkat, že tam někoho zabili.
Interessant wurde es dann erst am nächsten Tag, als man zu erzählen begann, dass jemand getötet wurde. Ich selbst bin an diesem Tag ins Theater gegangen. Dort wurde aber nicht mehr gespielt, sondern es wurde gestreikt. Und dort habe auch ich zum ersten Mal gehört, dass es angeblich einen Toten gibt. Na, und als ich dann vom Theater nach Hause gekommen bin, da hat mein Vater dort schon ganz aufgeregt auf mich gewartet und gesagt, dass die Polizei hier war und nach mir gefragt hat. Als er wissen wollte, was passiert ist, haben die Polizisten zu ihm gesagt, schalten Sie rein. Radio Freies Europa ein, also hat er Radio Freies Europa eingeschaltet. Und da wurde gemeldet, ein Student der mathematisch-physikalischen Fakultät namens Martin Schmid wurde bei der Demonstration getötet.
Student jménem Martin Schmid z Matematicko-fyzikální fakulty byl přitom při té demonstraci zabit.
A zde rebeli mejle ist geworden sehr freilich. Ist geworden sehr freilich, heli mejle. Hot er heus getondit füllen und hat angetan die Brillen und geschickt noch die Klezmer die zwei.
Martin Schmid war jedoch nicht tot. Er gehörte nicht einmal zu den Studenten, die am 17. November von der Polizei verprügelt worden waren. Und so begann für ihn nun die Zeit der großen Dementis. Zuerst musste er seinen Tod gegenüber all den Verwandten und Bekannten dementieren, die in heller Aufregung zu Hause anriefen. Dann, auf Anordnung der Polizei, auch gegenüber der Öffentlichkeit, im Radio und im Fernsehen. Dies sei, so sagt er, für ihn nicht einfach gewesen. Wenn er schon öffentlich auftreten musste, um zu beweisen, dass er am Leben sei, dann wollte er doch nicht, dass alles so aussah, als wäre gar nichts passiert. Er wollte sagen, dass die Demonstration niedergeschlagen worden war, dass seine Kommilitonen tatsächlich verletzt wurden. Der Rundfunkdirektor gestand ihm das zunächst auch zu. Später aber wurde seine Proklamation dann doch verboten und hinausgeschnitten. Ebenso sei die Sache dann beim Fernsehen verlaufen.
Das war das Same, dass ich mich wollte, aby tedy odvysílal celý ten rozhovor, aby z toho nevyplynulo, že se nic nestalo.
Das war genau das gleiche. Ich wollte, dass man das ganze Interview sendet, damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass gar nichts passiert ist. Der Redakteur sagte auch, er wird tun, was in seinen Kräften steht. Doch dann wurde das ebenfalls geschnitten. Und zwar schlecht. Es war ganz eindeutig zu sehen, dass da geschnitten wurde. Noch dazu hatten die Leute angeblich eine neue Kamera, mit der sie sich noch nicht richtig auskannten. Das wurde zumindest gesagt. Das Bild war dann schwarz-weiß. Und dazu kam noch, dass ich bei dem Gespräch sehr nervös war. Aus all dem entstand also der Eindruck, dass das wieder nur irgendein Betrug ist. Das Gespräch wurde in der Eingangshalle des Studentenheims der Fakultät gedreht. Es war zu sehen, dass es sich um irgendeine Rezeption handelt. Und da haben die Leute begonnen zu denken, dass ich im Krankenhaus bin, zusammengeschlagen wurde oder unter irgendwelchen Drogen stehe. Warum ist das schwarz-weiß? Warum ist das so seltsam geschnitten? Es entstanden immer neue Fragen. Also musste ich am nächsten Tag wieder zum Fernsehen gehen und sozusagen das Dementi dementieren. Also die Spekulationen, die dabei entstanden waren, widerlegen.
Zu diesem Zeitpunkt jedoch, das meint auch Martin Schmid, war es für den Lauf der Dinge bereits egal, ob nun jemand getötet wurde oder nicht. Die Entwicklung hatte mittlerweile schon genügend Eigendynamik gewonnen. Der ominöse Schmid lebte, das begriffen bald auch die größten Skeptiker. Doch die wütende Empörung der Menschen über einen jungen Toten war nun nicht mehr nötig, um die Revolution in Schwung zu halten. Die Tage des Regimes waren bereits gezählt. Was jedoch blieb, das waren die Spekulationen. Wer hatte einen Toten erfunden? Mit welchem Ziel? Und warum wählte man ausgerechnet Martin Schmid aus? Es gab und gibt zu diesen Fragen unzählige Thesen. Manche davon klingen recht vernünftig, andere bewegen sich eher schon im Bereich abstruser Verschwörungstheorien. Sogar einige offizielle Untersuchungskommissionen haben sich mit dem Fall befasst. Einziges konkretes Ergebnis: Alle Spuren führen zu einer Frau namens Drahomira Draschka, die an der Geburt des Gerüchts zumindest maßgeblich beteiligt war.
Ob sie jedoch in fremdem Auftrag gehandelt hat und wenn ja, in wessen, das bleibt bis zum heutigen Tag im Dunkeln. Einige meinen, der Geheimdienst habe die Sache initiiert, um die Demonstrationen zu radikalisieren, die man dann umso brutaler hätte niederschlagen können. Und zwar deshalb, um die Sache spätestens am 10. Dezember hinter sich zu haben, dem Tag der Menschenrechte, an dem weitere Demonstrationen befürchtet wurden. Andere sehen darin einfach einen Schachzug besonders schlauer Dissidenten. Recht beliebt ist auch folgende Theorie. Der kommunistische Machtapparat wusste, dass er sich angesichts der Entwicklungen in ganz Osteuropa nicht mehr an der Macht halten konnte. Also beschleunigte man die Sache, um zu jedem Zeitpunkt das Steuer selbst in der Hand zu halten, sogar das Steuer der Revolution, und um später die eigenen Leute umso leichter an den gewünschten Posten von Verwaltung und Wirtschaft platzieren zu können.
Und warum ausgerechnet Martin Schmid? Vielleicht war ein westlich klingender Name sich auch im Ausland leichter einprägen und stärkere Reaktionen hervorrufen würde. Vielleicht, weil Martin Schmid ein schweres Augenleiden hat und bereits damals schlecht sah, was die Unsicherheit seiner öffentlichen Auftritte und damit die allgemeine Verwirrung noch steigern konnte. Vielleicht aber auch nur durch puren Zufall. Er selbst übrigens lässt sich nicht gerne zu Verschwörungstheorien hinreißen, sondern bleibt lieber auf dem Boden der Tatsachen. Von einer möglichen Antwort, die nicht so unplausibel klingt, weiß aber auch Martin Schmid zu berichten.
No, jako já jsem slyšel, že byly nějaký soupeřící klany ve komunistické straně a že...
Ich habe gehört, dass es in der kommunistischen Partei konkurrierende Clans gab. Eine alte, unfähige Clique und irgendeine junge Clique, deren Angehörige sich selbst für fähiger hielten. Leute, die sich dachten, dass sie mit Hilfe der Revolution die alte Clique stürzen können, dann selbst an die Macht kommen und dass wir ihnen dann um den Hals fallen werden. Also vielleicht war es das. Nur die Macht ist so schnell in sich zusammengestürzt, dass wir es einfach nicht glauben konnten. Niemand hatte sich vorstellen können, dass die Revolution so schnell gehen würde. Die Kommunisten übergaben aber die Macht eigentlich sofort und 1,5 Monate später war Havel bereits Präsident.
Martin Schmid hat heute einen 5 Monate alten Sohn, arbeitet als Mathematiker, schreibt an seiner Doktorarbeit und macht, wir konnten bereits Ausschnitte hören, Musik mit seiner Band Kletz. Früher hat er sich darüber geärgert, dass irgendwer aus irgendeinem Grund seinen Namen benutzt hat. Heute ist ihm das weitgehend egal. Nur?
Ich würde gerne irgendwann einmal wissen, was hinter dieser ganzen Sache gesteckt hat. Hoffen wir, dass ich es tatsächlich einmal erfahre.
Die tschechoslowakischen Studenten waren es, die die Samtene Revolution ins Rollen gebracht haben. Mit ihrer Demonstration am 17. November 1989 haben sie, wir haben uns gerade ausführlich damit beschäftigt, weltweit Aufsehen erregt. Wie kam es aber, dass in der Tschechoslowakei ausgerechnet die Studenten in diesen Novembertagen eine Schlüsselrolle spielten, während es in den übrigen sozialistischen Ländern eher andere gesellschaftliche Gruppen waren? In Polen etwa die Werftarbeiter, in der DDR einzelne Kirchenkreise. Dieser Frage ist der Historiker Milan Otahal in einer gerade veröffentlichten Publikation nachgegangen, die zugleich die erste ausführlichere Beschäftigung mit diesem Thema hierzulande darstellt. Mehr dazu nun im zweiten Teil unseres Sonderprogramms von Silja Schultheiß.
Milan Otahal stellt sich in seiner jetzt erschienenen Publikation »Die Studenten und die kommunistische Macht in den böhmischen Ländern 1968 bis 89« nicht zum ersten Mal die Frage, von wem in der Tschechoslowakei die entscheidenden Impulse für die politische Wende von 1989 ausgegangen sind. Bereits 1994 veröffentlichte er ein Buch über die Rolle der Opposition zwischen Prager Frühling und Samtener Revolution und widmete sich damit jenem Thema, das für die Historiker nach der Wende zuerst auf der Tagesordnung stand. Milan Otahal.
Je pochopitelné, že první zájem, který tehdy byl, se soustředil především na...
Das erste Interesse der Historiker galt nach 1989 verständlicherweise vor allem den Dissidenten. Von ihnen wusste man, dass es sie gab, sie waren bekannt. Weitaus weniger Kenntnisse hatte man über die Studenten. Im ausländischen Rundfunk sprach man von ihnen nur sehr sporadisch, während etwa Václav Havel ständig in den Nachrichten vorkam.
Bei der weiteren Beschäftigung mit der Zeit der sogenannten Normalisierung in der Tschechoslowakei gelangte der Autor, der die politische Unterdrückung dieser Zeit am eigenen Leib zu spüren bekam, zu der Erkenntnis, dass auch andere gesellschaftliche Gruppen entscheidend zum Sturz des Systems beitrugen, allen voran die Studenten. Der Autor erklärt dies damit, dass die Intelligenz für die Gründung des modernen tschechoslowakischen Staates eine entscheidende Rolle spielte, die in anderen mitteleuropäischen Staaten wie Polen und Ungarn eher anderen Schichten wie etwa dem Adel zufiel. In das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit traten die tschechoslowakischen Studenten dann 1939, als die Nationalsozialisten beim gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstranten unter anderem den Studenten Jan Opletal ermordeten. Zum eigenständigen politischen Objekt, so Otahal, wurden die Studenten in der Tschechoslowakei 1968. Im Gegensatz zur Studentenbewegung in Westeuropa forderten sie jedoch keinen radikalen Systemwechsel, sondern unterstützten die Bemühungen von Alexander Dubček um einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, auch nach der sowjetischen Okkupation. Nach Jahren der Ernüchterung und Anpassung an die Gegebenheiten während der Zeit der sogenannten Normalisierung schöpften die Studenten Mitte der 80er Jahre nach dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow in der Sowjetunion neue Hoffnungen und wurden schließlich zur treibenden Kraft der samtenen Revolution. Die Dissidenten hätten die Studenten damals komplett unterschätzt, meint Martin Mejstřík, einer der Hauptakteure der damaligen Studentenbewegung.
Studenty vůbec nebrali v úvahu, oni si tenkrát mysleli, že všichni studenti jsou...
Die Dissidenten hatten die Studenten damals gar nicht auf der Rechnung und dachten, wer studiert, müsse mit dem kommunistischen Regime kollaborieren, sonst hätte er keinen Platz an der Hochschule bekommen. Durch die gut organisierte Demonstration vom 17. November haben wir Studenten aber bewiesen, dass wir uns schon seit längerem auf dieses politische Engagement vorbereitet haben, mindestens 2 Jahre.
Pracovali nad, sami na sobě dost dlouho, minimálně 2 roky.
Das politische Engagement der Studenten war jedoch nicht von langer Dauer. Die meisten von ihnen zogen sich nach dem erfolgreichen Umsturz schnell wieder aus der Politik zurück. Mit gutem Grund, findet Milan Otahal.
Ich denke, die Studenten haben große politische Weisheit bewiesen, indem sie begriffen, dass mit der Gründung des Bürgerforums am 19. November 1989 und der Wahl von Václav Havel zum Präsidenten Ende des Jahres ihre Rolle als selbstständiges politisches Objekt zu Ende war. Sie blieben dann nur vereinzelt in der Politik und mit der Gründung des Bürgerforums traten die ehemaligen Dissidenten in den Vordergrund, die durch ihr jahrelanges Engagement in der Opposition eine große Autorität in der Bevölkerung hatten.
Milan Otahal hat sich bei seiner Beschäftigung mit der tschechoslowakischen Studentenbewegung der Jahre 1968 bis 89 nicht nur auf Archivmaterial, sondern auch auf eine ganze Reihe persönlicher Gespräche mit den ehemaligen Akteuren der Studentenbewegung gestützt. Einer der Hauptprotagonisten des Buches ist Martin Mejstřík, damals maßgeblicher Initiator der Studentenbewegung. Maestrik setzte sich bereits lange vor 1989 unter anderem durch Artikel in dem oppositionellen Blatt Český Deník für mehr Freiheiten ein. In den 90er Jahren war er mehrere Jahre als Journalist tätig, zog sich dann bewusst aus dem öffentlichen Leben zurück und forderte 1999, 10 Jahre nach der Samtenen Revolution, als Mitautor des Manifestes »Danke, ihr könnt gehen« die führenden Politiker aus Regierung und Opposition öffentlich zum Rücktritt auf. Im vergangenen Herbst kandidierte Maestrik erfolgreich für einen Sitz in der obersten Parlamentskammer und ist seitdem Politiker. Wie fühlt er sich heute, 14 Jahre später, wenn er ein Buch über die Studentenbewegung in den Händen hält, dessen Hauptprotagonist er damals war?
Tak mě velmi potěšilo, že se vůbec někdo zajímá o tu tematiku, protože...
Ich habe mich sehr gefreut, dass sich überhaupt jemand für dieses Thema interessiert, denn lange Zeit haben sich die Historiker mit den Studenten gar nicht beschäftigt. Als viel wichtiger und interessanter erschien ihnen die Rolle der Dissidenten, der Charta 77 des Bürgerforums. Ansonsten, was soll ich dazu sagen? Es ist bereits Geschichte und wir sind offensichtlich zu einem Teil dieser Geschichte geworden. Ob das gut oder schlecht ist, es ist einfach so.
Zugleich warnt jedoch Maestrik vor falschen Heldenbildern und relativiert die Rolle der damaligen Studenten ein wenig.
Aber wir sollten uns auch keine größeren Verdienste zuschreiben, als wir tatsächlich hatten, denn der Umsturz in der Tschechoslowakei hätte auch ohne uns stattgefunden. Die Charta 77 hatte für den 10. Dezember, den Tag der Menschenrechte, eine größere Aktion vorbereitet, und es war nur eine Frage der Zeit, wann die Unruhen hier ausbrechen und sich die Opposition formiert.
A kdy se ta opozice sformuje nějak.
Liebe Freunde, unsere heutige Sondersendung zu Ende. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Markova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz. Od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 2...